Zweite Chronik, Kapitel 14, heute Abend. Lies nochmal Vers 23, den letzten Vers aus dem Kapitel 13. Und Abia, das ist der König, den wir letztes Mal studiert haben, ein König, der wirklich kein Herz hatte für Gott und für sein Reich und deswegen auch nur sehr kurz regiert hat. Er legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids, das ist Jerusalem. Und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König. In seinen Tagen hatte das Land 10 Jahre Ruhe. Wunderbar, wenn Frieden ist, oder? 10 Jahre lang. Und warum war das so? Kapitel 14, Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war, in den Augen des Herrn, seines Gottes. Das ist der Weg zum Frieden. Asa tat, was gut und recht war, in den Augen des Herrn. Und wir lesen in der Parallelstelle im 1. Könige 15, dass sein Herz mit Gott war, alle Tage seines Lebens. Wir werden doch sehen, am Ende seines Lebens hatte er so seine Probleme. Da ist er selbstgenügsam geworden und überheblich geworden. Aber sein Herz war bei dem Herrn, seinem Gott. Und deswegen tat er, was recht war, in den Augen des Herrn und was gut war. Es ist wichtig, dass wir nicht nur das Gute oder das Richtige tun, sondern dass wir es auch aus der richtigen Motivation tun. Das ist eine gute Kombination, wenn das so ist. Na, wir können hier zusammenkommen, den Herrn anbeten, weil wir denken, wir können irgendwas verdienen von ihm. Oder wir können Gottes Wort lesen, einfach um irgendwie intellektuell oder überheblich zu werden, um irgendein Argument zu gewinnen. Oder wir können beten aus einem Pflichtgefühl heraus. Aber es ist eine wunderbare Sache, wenn wir das Richtige, das Gute tun, mit dem richtigen Herz, mit der richtigen Motivation. Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, alles was ihr tut, arbeitet als dem Herrn und nicht den Menschen. Weil er wird uns auch belohnen. Wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Und das soll unsere Motivation sein. Wie der Paulus sagt, die Liebe Christi treibt mich. Das war die Motivation seines Herzens. Und es ist wunderbar, wenn wir für ihn leben und für ihn das Richtige tun. Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen und das Gesetz und Gebot tun sollten. Und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Deswegen war der Frieden. Er ist der Schlüssel zum Frieden. Er hat alle Götzen rausgeschmissen. Das, was sich sein Vater nicht getraut hat. Und er hat alle Höhen beseitigt, zumindest die Höhenheiligtümer, die für Götzen waren. Wir werden später nochmal lesen oder im ersten König in der Parallelstelle heißt, dass er nicht alle Höhen beseitigt hat. Er hat wahrscheinlich die beseitigt, die für Götzen waren und die, die dem Herrn geweiht waren, hat er übrig gelassen. Aber er zerschlug die Gedenksteine und die fremden Altäre. Das ist der Schlüssel zum Frieden in unserem Leben. Wenn wir die Götzen rausschmeißen aus unserem Leben. Was ist ein Götze? Das, was immer du an Gottes Stelle setzt. Das, was dir wichtiger wird als Gott und sein Wort und sein Wille. Das ist ein Götze. Und das kann viel sein. Das kannst du selbst sein. Dein Fleisch, deine Faulheit, deine Bequemlichkeit. Es kann ein Mensch sein, den du wichtiger nimmst als den Herrn. Und der Schlüssel für eine gesunde, heile Beziehung ist, wenn du den Herrn mehr liebst als deinen Partner oder deinen zukünftigen Partner. Und Mädels, ihr Jungs, sucht euch einen Freund, eine Freundin, die den Herrn mehr liebt als dich. Das ist ein gutes Zeichen. Dann ist es auf dem richtigen Fundament gebaut. Materielles Zeug kann ein Götze sein. Jesus hat gesagt, du kannst nicht dem Mammon dienen und ihm. Materialismus, Sex, Ruhm, Erfolg, Vergnügen. Es gibt viele Götzen, die wir haben können. Manche waschen ihren Götzen sonntagmorgens, während andere im Gottesdienst sitzen. Was wir sonntagmorgens tun, ist ein gutes Anzeichen, was unser Götze ist oder warum sich unser Leben dreht. Was immer Gottes Platz einnimmt, worin immer sich unser Leben dreht, was die Motivation ist in unserem Leben, das ist unser Götze. Und Asa hat hier bildlich gesagt, ich schmeiße aus meinem Leben, ich schmeiße aus meinem Reich alles raus, was Gottes Platz einnimmt. Jede andere Motivation, jedes andere Ding, was mir wichtig wird, zu wichtig wird. Ich meine, solange die Dinge den rechten Platz haben, dürfen wir sie genießen und können wir sie genießen. Aber wenn sie zu wichtig werden oder den falschen Platz bekommen, Gottes Platz, wenn sie uns wichtiger werden als Gott und das, was er uns sagt, wenn wir anfangen, Kompromisse zu schließen wegen dem Ding, Mann, ich habe keine Zeit mehr zu beten oder für Gemeinschaft mit anderen Christen, weil ich muss ja Karriere machen. Und ich will diesen Rolls-Royce fahren, deswegen muss ich Überstunden machen und ich habe keine Zeit für Gottesdienst. Oder diese Beziehung. Ah, das Mädel hat kein Herz eigentlich für Gemeinschaft mit anderen Christen. Und also lasse ich halt den Gottesdienst sausen, wegen ihr. Und ich gehe Kompromisse ein. Mit Gottes Wort. Ich tue was. Aus Menschenfurcht vielleicht, weil ich meinen Freunden gefallen will. Geh mit an diesen Ort, wo ich genau weiß, ich sollte eigentlich nicht dort sein. Es muss raus, was immer das ist. Und seht ihr, wie heil die Frucht davon ist. Wenn wir wirklich den Herrn zum alleinigen Herrscher in unserem Leben machen und zum Zentrum unseres Lebens, wenn wir mit Paulus sagen können, das Leben ist für mich Christus. Das Resultat davon ist Ruhe, Frieden. Wir denken so oft verkehrt. Ne? Wir denken uns, oh Mann, wenn ich nur das hätte und das alles geregelt hätte und da alle Sicherheit hätte in meinem Leben und da vorgesorgt und wenn ich alles unter Kontrolle habe, alles angehäuft habe, was ich mir wünsche, dann werde ich Frieden haben in meinem Herzen. Realität ist oft das Gegenteil, dann hast du alle Sorgen dieser Welt und keinen Frieden, weil du die Beziehung mit dem Herrn vernachlässigt hast. Aber wenn wirklich Jesus dein Leben beherrscht und er dein Alles ist und du kannst ruhen in ihm und ihm vertrauen, das bringt so einen Frieden, bringt so eine Sicherheit. So eine schöne Sache. Und das ist was, was die Menschen nicht verstehen können. Wo die Leute sich am Kopf kratzen und sagen, hey, was ist mit dir los? Du hast so einen Frieden. Du machst dir keine Sorgen. Was geht denn bei dir ab? Können sie nicht verstehen. Aber da ist Ruhe. In dieser Hingabe an den Herrn und in der Ausgerichtetheit für den Herrn. Vers 5, und er baute befestigte Städte in Juda. Denn das Land hatte Ruhe und es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe verschafft. Und er sagte zu Juda, lass uns diese Städte ausbauen und mit Mauern umgeben und Türmen, Toren und Riegeln. Noch liegt das Land frei vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsumher. Na, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen eure Anliegen mit Dank vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Und so bauten sie und es gelang ihnen. Auch ein wichtiges Prinzip hier. In diesen Zeiten der Ruhe, wo wir Frieden haben, wo es glatt läuft in unserem Leben, wo wir relativ wenige Anfechtungen haben, wo alles gut läuft, was sollen wir tun? Beine hochlegen, zurücklehnen, erholen, Fernseher einschalten, es genießen. Einfach mal relax. Nee, was sagt er hier? Es war Frieden und was machen sie? Sie bauen ihre Städte aus. Sie befestigen ihr Land. Und das ist wichtig, weil wir werden in den nächsten Vers gleich sehen, der nächste Kampf kommt. Und das ist auch in deinem Leben so. Wenn du gerade geistlich eine ruhige Zeit hast und die Dinge alle glatt laufen in deinem Leben, dann lass dich nicht einfach hängen, sondern bau vor für den nächsten Kampf. Zeiten des Friedens, Zeiten der Ruhe sind dazu da, um uns zu stärken in dem Herrn. Na, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, als sie im Garten Gethsemane waren, wacht und betet mit mir. Und er hat gesagt, betet, denn damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also betet, solange der Geist willig ist. Stärkt euch im Geist. Und wie können wir das tun? Durch Gottes Wort, indem wir anderen von Jesus erzählen, durch Gemeinschaft mit Christen. Wenn wir unseren Geist nähren und stärken und aufbauen, mit geistlichen Dingen füllen, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, im Gebet. Stärkt euren Geist, solange der Geist willig ist. Denn das Fleisch ist schwach. Betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus sagt, wenn wir nicht vorsorgen, solange wir willig sind und es gut geht, wenn die Versuchung da ist, ist es zu spät. Wenn die Versuchung da ist und dann plötzlich sagen wir, oh Mann, ich hätte noch schnell beten sollen und ich hätte mich irgendwie stärken sollen, aber Mann, ich bin so schwach. Und dann haut es sich auf die Fresse. Unser Fleisch ist schwach in der Versuchung. Und wenn wir unser Leben nicht bauen, in diesen Zeiten, wo wir Ruhe haben, einfach ein beständiges, diszipliniertes, ausgerichtetes Leben bauen, in Gemeinschaft mit dem Herrn, dann, wenn die Versuchung kommt, wenn die geistlichen Angriffe kommen, wenn unser Feind, der Teufel, unser Feind, das Fleisch uns anschreit, werden wir schwach sein. Wichtiges Prinzip hier. Investiere in dein geistiges Leben. Gerade in den Zeiten, wo es vielleicht ruhig ist und nicht so viel los ist und du eigentlich Zeit dafür hast und eigentlich einen klaren Kopf hast und ausgerichtet bist, da ist die Zeit, den Herrn zu suchen. Nicht nur, wenn Angriffe kommen, sie dann plötzlich sagen, Hilfe! Es ist gut, wenn wir vorbereitet in Angriffe hineingehen, vorbereitet in Versuchungen hineingehen. Dann ist der halbe Kampf schon gewonnen. Es ist ein Problem, wenn Christen sich hängen lassen und das Gefühl haben, oh, alles läuft gut, alles klar, ich kann es mal ein bisschen locker angehen. Ich kann mal ein bisschen Urlaub nehmen von Gott. Nicht ganz so fanatisch sein für Jesus. Lass mich ein bisschen hängen. Nee, der nächste Angriff kommt bestimmt. Wir dürfen diese Zeiten genießen, wenn alles glatt geht. Aber wir wollen trotzdem wachsam bleiben und wollen es trotzdem nutzen, um zu bauen. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Spieß trug, aus Juda 300.000 und aus Benjamin 280.000 Mann, die kleinen Schilde trugen und den Bogen spannten. Alles waren tapfere Helden. Vers 8, jetzt kommt der nächste Angriff. Gott gibt uns mal so Zeiten zum Ausruhen, aber es kommt immer wieder der nächste Angriff. Auch den lässt er zu, damit wir wachsen in unserem Leben. Gott gibt uns immer neue Herausforderungen. Und der Kuschite Serach zog gegen sie aus mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann und 300 Wagen. Wie viel ist 1000 mal 1000? Millionen, genau. Also ein Heer, was doppelt so groß ist wie das von Asa. Und dazu hat er 300 Wagen. Das sind diese Streitwagen, das waren die damaligen Panzer, könnten wir sagen. Und er kam bis Maresha. Und Asa zog ihm entgegen und sie stellten sich in Schlachtordnung auf im Tal Zapheta bei Maresha. Also hier haben wir wieder 1,5 Millionen Menschen auf dem Schlachtfeld. Juda ist 2-1 unterlegen. Und sie stellen sich auf in Schlachtreihe. Und Vers 10, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Also hier sehen wir die Frucht, dass Asa vorbereitet war. Er hatte offensichtlich eine intakte Beziehung mit dem Herrn. Er schreit zu ihm und er sagt eine große Wahrheit: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Es gibt keine Sicherheit in dieser Welt, außer dem Herrn. Wenn du auf deine Versicherung vertraust oder auf andere Menschen oder auf das Zeug, was du angehäuft hast, hey, das kann von einem Tag auf den anderen alles weg sein. Es gibt keine Sicherheit außer dem Herrn. Und Asa erkennt es an: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Es ist ein gesegneter Moment, wo wir das erkennen, dass wir Kraftlose sind. Dass wir nicht selbst gerecht sind und selbst genügsam und selbst zufrieden, sondern dass uns bewusst wird, wie schwach wir sind. Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr wie viel tun? Nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Paulus sagt in Römer Kapitel 7, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Aus eigener Kraft kriege ich nichts zusammen, bin ich nicht siegreich. In diesen geistlichen Kämpfen, in den Herausforderungen, in denen ich drinnen stehe. Aber Paulus im 2. Korintherbrief sagt: Ich rühme mich meiner Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil der Herr zu ihm gesagt: Meine Gnade genügt dir. Gott ist stark in den Schwachen. Warum? Weil die Schwachen sich auf ihn verlassen und nicht auf sich selbst. Und dann kann Gott so viel mehr tun, als wir je aus eigener Kraft zustande gebracht hätten. Sehen wir im Leben von Paulus, ein armer, schwacher, kranker Mann, der nicht gescheit reden konnte, und Gott erreicht die ganze Welt für Jesus durch ihn. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Das ist der Schlüssel, dass wir nahe bei Gott sind, dass wir auf Gottes Seite sind. Das ist die große Lektion hier im Leben von Asa. Hilf nun, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Das ist der Schlüssel. Wir vertrauen auf dich. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Und wenn wir auf seiner Seite sind, dann sind wir auf der richtigen Seite. Der Herr ist meine Burg und mein Fels. Was können Menschen mir antun? Wenn der Herr mit uns ist, wer gegen uns? Römer 8. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Siehe, der Herr schlug die Kuschiter. Es war sein Kampf. Sehen wir in allen Kämpfen, in allen Kriegen von Israel, der Schlüssel zum Sieg lag nicht in ihrer Armee, in ihrer eigenen Stärke, es lag in ihrem Vertrauen auf den Herrn. Und wenn sie auf den Herrn vertraut haben, hat der Herr die Schlacht für sie gekämpft und mit ihnen gekämpft. Oder besser gesagt, sie haben mit dem Herrn gekämpft. Trifft die Wahrheit vielleicht mehr. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, wenn wir von ihm abhängig sind, das ist der einzige Weg, wie wir mit Versuchungen, mit unserem Fleisch umgehen können. Ob das jetzt Lust ist oder Habsucht oder Neid oder diese Angriffe, die von außen kommen, wo Menschen uns den letzten Nerv rauben wollen oder uns so zur Weißglut bringen, dass wir sündigen wollen und ihnen den Hals umdrehen wollen. Oder was immer die Versuchung in deinem Leben gerade ist. Nicht aus eigener Kraft. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann fallen wir. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann sind wir stark. Weil er lebt in uns. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er lebt mit uns, mit seinem Auferstehungsleben. Und er wirkt mit uns, sagt uns der Epheserbrief, mit derselben Kraft, mit der er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist das, was Gott für uns und mit uns tun kann, wenn wir völlig auf ihn vertrauen. Und so können wir siegreich sein und stehen, vertrauen auf ihn. Und der Herr schlug die Kuschiter. Und der Herr will auch uns Sieg geben in unserem Leben. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis Gera. Und es fielen von den Kuschitern so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten, denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und sie trugen viel Beute davon. Seht ihr, nicht nur sind sie siegreich, sie werden auch bereichert und gesegnet. So ist auch in unserem Leben. Wenn wir nahe am Herrn bleiben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns von ihm beherrschen lassen, dann sind wir nicht nur siegreich, sondern wir werden auch gesegnet. Wir werden bereichert in unserem Leben, mitten im Kampf. Und ist nicht wunderbar? Erinnert mich an Psalm 23. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, die Leute greifen mich an und ich gehe durch alles mögliche Chaos durch in meinem Leben und Angriffe und Leute, die mich anfeinden und Leute, die mich vielleicht verfolgen um Jesu Willen und Versuchungen und jeden möglichen Kampf. Aber da ist dieser Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und nicht nur habe ich den Sieg, sondern ich werde auch bereichert und ich werde gestärkt dadurch und ich wachse in meiner Beziehung mit dem Herrn. Auch schlugen sie alle Städte rings um Gera, denn der Schrecken des Herrn war auf sie gekommen. Und sie plünderten alle Städte, denn es gab viel Plündergut darin. Und auch die Zeltlager bei den Herden schlugen sie und führten Schafe in Menge weg und Kamele und sie kehrten nach Jerusalem zurück. Warum glaubt ihr, hatte Asa so viel Zuversicht gegen diese Übermacht? Warum hat er sich getraut, so radikal zu beten? Gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich glaube, einer war, dass er seinen Vater beobachtet hat. Erinnert ihr euch an die Schlacht letzte Woche, wo auch 500.000 gegen 1 Million waren, gegen doppelte Übermacht? Und ich glaube, das ist hängen geblieben in dem Gedächtnis von Asa, wo sein Vater, der kein gottesfürchtiger Mann war, der nicht wirklich mit Gott gelebt hat, aber in seiner Not, in seiner Unterlegenheit, in diesem Kampf, schreit er zum Herrn aus in seiner Verzweiflung und Gott hat machtvoll eingegriffen und Sieg gebracht. Ich glaube, Asa hat es beobachtet und es hat seinen Glauben gestärkt, wo er selber in den Kampf war. Ich glaube, das ist was wir lernen können. Wir lernen hier die Wichtigkeit davon, dass wir Vorbilder sind für unsere Kinder oder für die nächste Generation im Glauben als Gemeinde. Ich glaube nicht, dass es unbedingt das Beste ist, wenn wir unseren Kindern immer nur alles glatt machen. Keine Probleme, keine Herausforderungen. Wenn alles immer nur glatt läuft in unserem Leben, das ist gar nicht gut. Ich glaube, es ist nicht nötig, dass unsere Kids sehen, dass wir immer perfekt sind. Dass wir keine Kämpfe haben. Ich denke, es ist gut, echt vor ihnen zu sein und ehrlich. Aber dann ist auch wichtig, dass die Kids erleben können, wie Gott eingreift in unserem Leben und in unseren Familien oder auch als Gemeinde, dass unsere junge Generation sehen kann, wie der Herr eingreift. Oft lässt Gott so unmögliche Situationen zu, wo vielleicht kein Essen am Tisch ist. Und du musst beten und ausschreien zum Herrn und sagen, Herr, versorge uns. Und dann klingelt es an der Tür.
Irgendjemand bringt ein Lunchpaket vorbei. Das stärkt den Glauben der Kids, wenn du mit ihnen dich hinsetzt und du betest für was und sie erleben, wie der Herr das Gebet erhört. Oder ihr betet mit euren Kindern gemeinsam für jemanden und der Herr berührt diese Person und heilt diese Person oder zieht sie zu Jesus.
Ich war in Amerika, ja. Also Church of God, und das war dann so, und ich habe nicht mehr, also für Thanksgiving nichts gehabt, ich hatte zum Einkaufen so kein Geld, aber immer kommt die schwarze Frau bei uns in der Gemeinde, bringt so große Tüte, ne? Und hat sie mir einen Turkey und eine Sache, dass wir so Thanksgiving machen, dann haben wir noch jemanden eingeladen, paar Leute, das war schön, und ich habe darum gebeten, und das ist wirklich gut, hat die wirklich geschickt, ne? Die haben das Sache gebraucht.
Ja, Gott ist treu. Ich denke, jeder von uns hat so Erlebnisse. Und es ist wichtig, dass die nächste Generation Gott erleben kann, wie er wirkt, wie er eingreift in unser Leben. Oder wir machen Schritte im Glauben als Gemeinde. Oder wir gehen raus und evangelisieren mit der Jugend von mir. Und wir beten vorher und Leute bekehren sich und Gott wirkt. Und das sind Erfahrungen, die kann man durch kein Geld der Welt, durch nicht die tollsten Urlaube, durch nichts ersetzen. Gottes Erfahrungen, die Realität von Gott in unserem Leben. Oder Beziehungsprobleme von mir aus, in der Familie. Und die Kids kriegen mit, wie Mama und Papa mit ihren Problemen vor Gott gehen gemeinsam. Und sie durchhalten und sie treu bleiben und es durchbeten und wie Gott es verändert. Das ist ein Vorbild, was die Kids nicht vergessen für ihre Ehe später. Oder vielleicht Schwierigkeiten im Job. Versuchungen. Hey Mann, wenn ich da so ein bisschen eine linke Sache mitmachen würde, könnte ich 20.000 Euro verdienen auf einen Schlag. Und der Papa sagt, nee, das machen wir nicht. Weil ich und mein Haus, wir folgen dem Herrn nach, wie Josua gesagt hat. Und die Kids erfahren, wie Gott es segnet und er versorgt und wir diese linken Dinge nicht nötig haben. Das stärkt. Das kann man durch nichts ersetzen. Also es ist nichts Schlechtes, wenn wir durch Kämpfe durchgehen. Gott kann das gebrauchen, wenn wir auf ihn vertrauen und er einen Sieg gibt. Das kann ganze Generationen nach uns stärken. Ich meine, ich denke an große Männer Gottes, denke an Georg Müller und wie viele er ermutigt hat durch sein Vorbild im Gebet. Wichtiges Prinzip hier. Er lebte mit dem Herrn, er baute sein Leben geistlich, jetzt bildlich gesprochen, auch in Zeiten des Friedens, bereitete sich vor, ging vorbereitet in den Kampf und er hatte Erlebnisse, die er noch mitnehmen konnte von seinen Eltern. Erlebnisse mit Gott, wo er beobachten konnte, wie Gott eingreift und Wunder tut. Und das hat seinen Glauben, sein Vertrauen gestärkt und hier, er stützt sich auf den Herrn. Und sie erleben einen großen Sieg und werden dabei reich gesegnet. Man, das ist Leben im verheißenen Land. Das ist, was Gott vorhat für unser Leben. Und auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Das ist der Schlüssel hier. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Der Schlüssel ist eigentlich, dass wir bei Gott sind. Nicht, dass wir versuchen, Gott auf unsere Seite zu ziehen. Wenn wir an seiner Seite sind, ist er mit uns. Wenn wir ihn verlassen, verlasst er uns, weil wir ihn verlassen. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Das ist eine Verheißung, die Gott immer wieder dem Volk Israel gegeben hat. Ich denke an Jeremia Kapitel 29, wo er sagt, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn wir ihn nur suchen, mit ganzem Herzen. Jesus wiederholt dieselbe Idee,
in der Bergpredigt in Matthäus 7, wo er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden, denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und so wichtig, dass wir den Herrn suchen, dass wir mit ihm leben, beständig. Und Asa hatte kein Vorbild. Sein Vater, sein Großvater, Salomo, die haben alle stark begonnen und stark nachgelassen am Ende ihres Lebens. Asa hatte in diesem Sinn wenig gute Vorbilder, die wirklich durchgehalten haben. So wie der Paulus für den Timotheus war, wo Paulus ihm schreiben konnte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Es geht darum, dass wir stark vollenden unseren Lauf. Ist ein Dauerlauf, das christliche Leben. Ein Marathon. Kein Sprint, wo wir toll loslegen und dann stürzen wir ab. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sagt Paulus, sondern ich zerschlage meinen Leib, mein Fleisch, die sündigen Impulse in mir und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Und hier, Gott ermutigt den Asa in seinem Sieg, wo er auf ihn vertraut, wo er mit ihm ist. Und er ermutigt ihn und sagt aber gleichzeitig, wenn er mich verlasst, werde ich euch verlassen. Und er gibt hier ein Beispiel aus der Geschichte. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Es ist schon passiert in der Geschichte. Er ermutigt hier den Asa durchzuhalten, standhaft zu bleiben, den Lauf mit Ausdauer zu laufen. Nicht abzufallen. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. In jenen Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinausging und für den, der hineinging, sondern viele Beunruhigungen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht schlaff werden, lasst nicht nach, werdet nicht nachlässig, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Selbe, was Paulus im Neuen Testament sagt eigentlich. Kämpft, dass ihr den Preis erlangt. Ich habe den Lauf vollendet, jetzt liegt der Siegespreis für mich bereit. Hier, seid stark, lasst eure Hände nicht schlaff werden, es gibt einen Lohn für euer Tun. In diesen Zeiten der Unsicherheit. Wie gesagt, es gibt keine Sicherheiten in dieser Welt. Aber wir haben den Herrn. Und das ist mehr Sicherheit, als wir je brauchen werden. Seid stark. Lasst eure Hände nicht schlaff werden. Gebt einen Lohn für euer Tun. Als aber Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Odet hörte, fasste er Mut. Das glaube ich. Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der in der Vorhalle des Herrn stand. War ermutigt durch das Wort des Herrn, schafft alle Götzen raus, auch aus dem Land, was sie neu eingenommen haben. Und er erneuert den Altar des Herrn. Das ist wichtig, dass wir nicht nur niederreißen und rausschmeißen aus unserem Leben, was nicht reingehört, sondern dass wir auch aufbauen. Ein Altar des Herrn, das ist was Wichtiges. Gute Disziplinen, gute christliche Angewohnheiten, regelmäßige stille Zeit, regelmäßig Zeit im Wort Gottes, regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass wir auch die sündigen, schlechten Angewohnheiten in unserem Leben ersetzen durch gute, gottesfürchtige, gottgefällige. Epheserbrief, Kolosserbrief sprechen davon, dass wir den alten Menschen ablegen sollen und den neuen anziehen. Und das ist wichtig, nicht nur, dass wir das Schlechte ablegen, sondern dass wir es ersetzen durch das Richtige. Zum Beispiel im Epheserbrief sagt Paulus denen, die Diebe waren, die faul waren, die gestohlen haben. Paulus sagt ihnen, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Das ist das Ablegen, Niederreißen, weg damit. Und dann sagt er aber weiter, sondern arbeite mit seinen eigenen Händen, damit er auch denen was weitergeben kann, die in Not sind. Also ich muss diese schlechte Angewohnheit, dieses sündige Muster in meinem Leben, was da ist, Faulheit und Habgier, ich nehme mir einfach das, was ich haben will, ohne dass ich viel arbeiten muss, sehr populäre Einstellung heutzutage, und ich muss es ersetzen. Ich muss das eine lassen und ich muss anfangen, hart zu arbeiten. Und dann muss ich dem geben, der bedürftig ist. Das heilt meine Habsucht. Geben. Und das heilt meine Faulheit, wenn ich arbeite. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und das sind noch mehrere solche Beispiele da im Epheserbrief, was wir ablegen müssen und was wir anlegen müssen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht nur niederreißen, sondern dass wir auch aufbauen in unserem Leben. Vor allem mein geistliches Leben, meine geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Es reicht auch nicht, wenn wir als Gemeinde Leuten sagen, die mit Sünde Probleme haben, hey, sündige nicht mehr. Es wird denen auf Dauer nicht helfen, das allein. Sondern wir müssen sie zu Jüngern machen, wir müssen sie anleiten, ein neues Leben zu bauen mit gottgefälligen Angewohnheiten, die sie geistig stark machen. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen wohnten, denn in Menge waren sie aus Israel, also dem Nordreich, zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Menschen folgen gottesfürchtigen Vorbildern nach. Menschen, die eine geistliche Ader haben, zumindest. Das ist, was hier passiert. Sie haben gesehen, dass Asa ein Mann ist, der wirklich auf Gott vertraut, der wirklich vorlebt, das, was er predigt sozusagen, der ein Vorbild ist. Sie haben den Sieg beobachtet, das, was Gott in seinem Leben tut. Und diese letzten treuen Leute in Israel, die Herz hatten nach Gott, fangen an, ihm nachzufolgen. Das ist wahre Leiterschaft. Wir leiten durch Vorbild. Wenn du nicht vorlebst, das, was du predigst, ist es leeres Blabla. Aber das ist wahre Leiterschaft. So leiten wir im Reich Gottes. Und sie versammelten sich in Jerusalem im 3. Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Also er leitet sie hier an, im Gottesdienst, dem Herrn zu opfern, Herrn anzubeten in der Anbetung. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte getötet werden. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom Mann bis zur Frau. War eine radikale Sache hier. Und Leute, Gott zu suchen, ist eine Sache von Leben oder Tod. Wenn wir den Herrn verlassen, dann sterben wir, geistlich gesehen. Wir müssen ihn suchen. Ist ganz wichtig. Gemeinschaft mit ihm. Sein Herz, seinen Willen für unser Leben. Vertrauen auf ihn, seinen Beistand suchen.
und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Und auch Macha, die Mutter des Königs Asa, oder vielmehr die Großmutter eigentlich, entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Standbild gemacht hatte. Und Asa rottete ihr Standbild aus und zermalmte und verbrannte es im Tal Kidron. Er hatte Mut. Er hat die alte Herrscherin, die sicher gewaltigen Einfluss hatte, hat sie abgesägt, hat sie abgesetzt. Warum? Weil sie ein schlechtes Vorbild war. Weil sie Götzendienerin war. Abgesägt. Heute würden wir das Gemeindezucht nennen, wahrscheinlich, was er hier getan hat. Sehen wir, wie ernst das gemeint hat. Hat bei seiner eigenen Familie nicht Halt gemacht. Und das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Familien heil sind und rein sind und ausgerichtet sind. Wie Josua gesagt hat, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, meine Familie, wir folgen dem Herrn nach. Egal, was der Rest der Welt macht. Ob die betrügen, ob die saufen, ob die in Sünde leben, ob die Kompromisse eingehen, ist mir völlig egal. Ich und mein Haus, wir folgen dem Herrn nach. Asa war so radikal. Es fängt immer bei uns daheim an. Immer bei uns persönlich. Die Höhen wichen aber nicht aus Israel. Also wahrscheinlich diese Höhen, die sie dem Herrn geweiht hatten. Doch war das Herz Asas ungeteilt all seine Tage. Obwohl er nicht perfekt war, aber in seinem Herzen ist er nie ein Götzendiener gewesen, dass er anderen Götzen nachgelaufen ist, dass er Gott untreu geworden ist in der Art und Weise. Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine heiligen Gaben in das Haus Gottes, Silber und Gold und Geräte. Und es war kein Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Hier wieder eine Ruhezeit. Ich würde gerne noch das Kapitel 16 fertig machen, wenn es okay ist. Schnell. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Bascha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemanden hinaus und hineingehen zu lassen. Also so eine Handelssanktion. Er hat so eine wichtige Handelsroute blockiert und abgesperrt, wahrscheinlich auch, um Leute abzuhalten, nach Juda in den Süden zu ziehen. Da nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und es sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Auf, mach deinen Bund mit Bascha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und er sandte seine Heerobersten gegen die Städte Israels. Und sie schlugen Ilion und Dan und Abel-Majim und alle Vorratsstädte der Städte Naphtalis. Und es geschah, als Bascha das hörte, da ließ er davon ab, Rama auszubauen und stellte seine Arbeit ein. Der König Asa aber holte ganz Juda und sie trugen die Steine und das Bauholz Ramas weg, mit denen Bascha gebaut hatte, und baute damit Geba und Mizpa aus, seine eigenen Städte. Was passiert jetzt hier? Jetzt kommt Bascha, der nächste König von Israel. Asa hat sehr lange Zeit geherrscht, hat ein paar Könige von Israel überlebt. Der kommt jetzt gegen ihn. Im Vergleich zu dem Krieg, den wir vorher gesehen haben, wahrscheinlich mit einer viel kleineren Armee. Und was macht Asa? Schreit er aus zu dem Herrn, wie letztes Mal, vertraut er auf Gott? Nee, ich glaube, was passiert ist, er ist selbstgenügsam geworden. Das war sein Problem. Er hatte diese lange Friedenszeit und es lief gut. Und er hat sich ein bisschen fallen lassen und ein bisschen geistlich nachgelassen und er wurde selbstgenügsam. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ah ja, Israel, die kleine Armee, diesen kleinen Kampf, diese kleine Herausforderung, das schafft man durch eigene Kraft und durch eigene Weisheit. Und er besticht hier den König von Syrien,
um ihm beizustehen. Und der Plan funktioniert. Menschlich gesehen ein genialer politischer Schachzug. Menschlich gesehen gewonnen. Aber geistlich gesehen war es ein Verlust. Er hat auf sein Fleisch, auf seine eigene Kraft vertraut und nicht auf den Herrn. Und zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deine Hand entronnen. Sieht er, menschlich gesehen war es erfolgreich, aber Gott sagt, ich wollte viel mehr machen. Gott wollte eigentlich die Syrer besiegen und unter die Herrschaft von Juda bringen. Und Asa hat genau diesen Feinden, die Gott eigentlich vorhatte zu besiegen, hat denen das ganze Gold gegeben. Aus dem Tempel hat im Prinzip Gott bestohlen, könnten wir sagen. Auch wenn es weltlich gesehen mit menschlichen Augen erfolgreich aussah, aus Gottes Augen war es der volle Durchhänger, war es volle Versagen. Gott hatte so viel mehr vor. Wenn er nur auf Gott vertraut hätte, wie vorher, hätte Gott ein viel größeres Werk tun können. Ist eine Warnung für uns vor Selbstgenügsamkeit. Gerade wenn es uns gut geht und wir Wohlstand haben, wir uns Dinge leisten können, wenn wir Einfluss haben, menschlich gesehen, und Dinge auf die Beine stellen können, wenn wir Ressourcen haben, die wir früher vielleicht nicht hatten. Und er fällt nicht von dem Herrn ab, aber er fängt an, selbstgenügsam zu werden. Gott nimmer so zu suchen wie früher. Nimmer zu beten, sondern erstmal alles aus eigener Kraft zu versuchen, wie wir letztes Mal auch angesehen haben. Und es ist traurig. Der Herr kann ihn nicht so gebrauchen, wie er ihn eigentlich gerne gebrauchen möchte. Er beschränkt hier eigentlich das, was Gott tun will. Und zu jener Zeit kam der Seher Hanani, haben wir schon gelesen, zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern und großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht nach Menschen, deren Herz auf ihn ausgerichtet ist. Es geht nicht um Begabung, es geht nicht um Fähigkeiten, es geht nicht um Ressourcen und dass wir die Tollsten und die Besten sind. Gott kann einen Esel gebrauchen. Es geht um Verfügbarkeit. Frage ist, wo ist unser Herz? Und ich beobachte das oft gebraucht Gott die schwach sind, die nicht reden können, die mental vielleicht beeinträchtigt sind, die arm sind, die keinen Einfluss haben. Warum? Weil deren Herz auf den Herrn ausgerichtet ist. Und so oft die Reichen und Einflussreichen und Gescheiten und Klugen kann er nicht gebrauchen. Warum? Weil sie auf ihre eigene Kraft vertrauen, statt auf den Herrn. Verfügbarkeit, nicht Begabtheit. Unser Herz ungeteilt auf den Herrn ausgerichtet. Das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches, siegreiches Leben. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis in den Block, denn er war deshalb wütend auf ihn. Passiert oft, die Leute sind wütend auf den Prediger, weil er irgendwas sagt, weil sie nicht passt. Weil Gottes Wort ihre Sünde aufdeckt. Trauen uns nicht, auf Gott zu schimpfen, aber schimpfen halt auf den Prediger. Wurde ärgerlich auf den Seher, legte ihn ins Gefängnis. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Ist meistens so, wenn unsere Beziehung mit Gott nicht mehr so in Ordnung ist, dann
fangen wir auch an, unsere Mitmenschen schlecht zu behandeln. Und siehe die Geschichte Asas, die frühere und die spätere, siehe, sie ist geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Kapitel 15 übrigens. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Und ich glaube, das war was, was Gott zugelassen hat, um ihn zu züchtigen, um ihn wieder zurückzubringen in die Abhängigkeit zu ihm, dass er zu ihm ausschreit. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit sucht er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und es ist nichts Schlechtes dran, wenn wir Ärzte suchen. Das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt ist, er vertraut wieder auf sich selbst, er vertraut wieder auf Menschliches und nicht auf den Herrn. Nichts dabei, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, wir bitten dich, heile uns, heile mich, wenn du willst, übernatürlich, wenn du willst, durch Ärzte, aber dass wir zuerst den Herrn suchen. Er denkt überhaupt nicht an den Herrn, er sagt, wozu brauche ich den Herrn? Ich habe doch hier meine Leibärzte, besten im Reich wahrscheinlich. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Hätte er auf den Herrn vertraut, hätte er ihn wahrscheinlich geheilt, denke ich, ist hier impliziert. Und man begrub ihn in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen, und man legte ihn auf ein Lager, das man angefüllt hatte mit Balsamöl und verschiedenen Arten von Salben, gemischt nach der Kunst der Salbenmischung, und man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Kein Brunch, ein Brand. Feuer als Andenken für ihn. Lektion von König Asa. Wenn der Herr, wenn du mit dem Herrn bist, ist der Herr mit dir. Wenn du den Herrn verlässt, verlässt dich der Herr. Wichtig, dass unsere Herzen, dass wir mit ganzem Herzen auf den Herrn ausgerichtet sind. Er war ein wunderbares Vorbild, ein toller König, aber leider auch einer, der gegen Ende seines Lebens nachgelassen hat. Diese Lektion, dieses Kämpfen, diesen Lauf vollenden, stark vollenden. Abschließend, wenn du an dein Leben denkst, an dein geistliches Leben, bist du heute siegreicher als zu Beginn? Bist du dem Herrn mehr hingegeben? Bist du mehr ausgerichtet auf ihn als noch vor 5 Jahren von mir aus? Oder einem Jahr? Bist du am Wachsen? Bist du verfügbar? Bist du hingegeben? Oder lässt du ein bisschen nach? Suchst du den Herrn so wie früher? Oder hast du nachgelassen oder begonnen nachzulassen wie Asa? Hier, es ist nie zu spät, um umzukehren, diesen Prozess. Vater, wir danken dir für König Asa und die Lektion in seinem Leben. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dich suchen wie noch nie zuvor in unserem Leben und als Gemeinde. Gott, bewahr uns vor Selbstgenügsamkeit, vor Vertrauen auf unser Fleisch, auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Ressourcen, auf Kosten davon, dass wir dich suchen und dir vertrauen. Halt uns nah bei dir, Herr, sodass wir eines Tages mit Paulus sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Der Siegeskranz liegt für mich bereit. Und wenn die Geschichte unseres Lebens niedergeschrieben wird, dass die Menschen sagen können, wir haben nicht stark begonnen und nachgelassen, wir sind immer weiter gewachsen und stärker geworden und verfügbarer für dich. Wir haben den Lauf vollendet. Stärk uns dazu, Vater. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.